SWR 2.
Im Ersten Weltkrieg entstand unsere Gegenwart. Zwischen 1913 und 1915 wurde unser modernes Lebensgefühl geboren. Das will der englische Schriftsteller William Boyd in seinem neuen Roman Eine große Zeit zeigen. Es ist die Geschichte einer Amour-Fou. Es ist ein Spionageroman, ein Thriller. Johannes Kaiser porträtiert den Autor William Boyd und stellt seinen neuen Roman Eine große Zeit vor. William Boyd hat jetzt gleich das Wort.
I went to Vienna to write an article about Egon Schiele.
Ich bin nach Wien gereist, um einen Artikel über Egon Schiele zu schreiben. Und als ich dort war, bin ich in das Freud-Museum in der Berggasse gegangen, seine alte Wohnung. Ich stand am Ende der Treppe. Und das Treppenhaus war vollkommen leer. Und ich hatte so das Gefühl, ich hätte dort auch vor 100 Jahren stehen können. Und dann kam mir die Idee, wie wäre das gewesen, vor 100 Jahren eine Psychoanalyse zu machen? Wäre das nicht ein sehr ungewöhnlicher, sehr riskanter Schritt gewesen? Und da dachte ich mir, das ist der Anfang eines Romans. Jemand kommt nach Wien 1913, um eine Psychoanalyse zu machen.
To be psychoanalyzed.
Damit war die Idee für den jüngsten 12. Roman Waiting for Sunrise, auf Deutsch Eine große Zeit, des inzwischen 60-jährigen britischen Schriftstellers William Boyd geboren. Die Geschichte des jungen englischen Schauspielers Lysander Reeve, der unter Orgasmusstörung leidet und deswegen beschließt, in Wien einen Schüler Freuds aufzusuchen, der die Parallelismustherapie anbietet.
Ich habe Ihr Büchlein gelesen, sagte Lysander und streckte sich auf dem Divan aus. Hochinteressant. Ich glaube, ich habe das Prinzip verstanden. Es geht vor allem darum, die eigene Vorstellungskraft einzusetzen, antwortete Dr. Ben Simon. Und so ergänzen wir menschliche Wesen die Welt mit dem, was der französische Philosoph Bergson la fonction fabulatrice nennt, die Fabulierfunktion. Ich habe diesen Gedanken gewissermaßen von ihm übernommen und aufbereitet. Die Welt, unsere Welt, stellt für jeden von uns eine einzigartige Verbindung, Vermischung, Verschmelzung von individueller Vorstellung und Wirklichkeit dar. Wenn unsere Alltagswelt, unsere alltägliche Wirklichkeit, eine selbstgeschaffene Funktion ist, gilt das auch für unsere Vergangenheit. Sie besteht aus lauter fiktiven Gegebenheiten, die wir bereits durchlebt haben, für unsere Erinnerungen. Ich würde Sie nun gern dazu bringen, diese alten Geschichten zu ändern, die Sie mit sich herumschleppen.
Indem der Psychiater Lysander dazu animiert, ein schockierendes Erlebnis aus der Vergangenheit durch bunte Fantasiebilder, eben eine ausgedachte Parallelwelt, zu übermalen, kuriert er seinen Patienten. Sie haben von dieser Therapie noch nie gehört? Kein Wunder.
I took a lot of trouble to create this therapy parallelism.
Es hat mich viel Mühe gekostet, diese Art von Therapie zu erfinden, den Parallelismus. Es geht dabei darum, ihre Vergangenheit so neu zu erfinden, dass die schlimmen Dinge verschwinden. Wir tun das ja irgendwie sowieso, wenn wir dazu in der Lage sind. Ich habe das als eine Art von Therapie ausgelegt, in deren Verlauf man einer neuen fiktiven Erinnerung immer mehr Details hinzufügt. Das besitzt eine Art von merkwürdiger Plausibilität. Viele Leute, mit denen ich darüber geredet habe, waren daran sehr interessiert. Eine Frau in den USA sagte sogar, das könnte bei mir funktionieren. Ich bin also mit meiner fiktiven Therapie sehr zufrieden.
Es hat William Boyd offenkundig einen Heidenspaß gemacht, sich diese Therapieform auszudenken. Er selbst hat allerdings nie auf der Couch eines Psychiaters gelegen.
I've never been in therapy. I've never been to see anyone to help me with my problems.
Ich habe niemals eine Therapie gemacht. Ich habe nie jemanden aufgesucht, um mir bei meinen Problemen helfen zu lassen. Wahrscheinlich löse ich meine Probleme durch all die Romane, die ich schreibe. Ich bin eine Frau gewesen, bin durch die Zeit gereist. Ich habe in meinen Geschichten Dinge unternommen und ausprobiert, die ich niemals in meinem Leben getan habe. Vielleicht ist etwas auf wunderbare Weise Befreiendes daran, einen Roman zu schreiben. Vielleicht sollten wir alle Romane schreiben und damit unsere Probleme lösen.
Maybe we should all write novels and sort our problems out.
Dazu bräuchte man allerdings das Talent und die Fantasie eines William Boyd, der es liebt, seinen Lesern Ereignisse vorzugaukeln, die so echt wirken, dass man sie nicht für Erfindungen des Autors hält, sondern für Tatsachen. Bereits in seinem 1987 erschienenen Roman »The New Confessions«, »Die neuen Bekenntnisse«, präsentierte er so überzeugend die Lebensgeschichte eines angeblich 1899 geborenen Filmregisseurs, dass ein englischer Kritiker im Buch dessen Fotos vermisste. Eine Geschichte, die William Boyd gerne erzählt. Auf die Spitze getrieben hat er es allerdings mit seiner Biografie des früh verstorbenen Malers Ned Tate. Doch der hat nie existiert. Die im Buch abgebildeten Gemälde stammen vom Freizeitmaler Boyd selbst, die Fotos mit unbekannten Zeitgenossen aus Trödelläden. Zur Vernissage der Bilder und Buchvorstellung in einer New Yorker Galerie fand sich Amerikas Kunstprominenz ein und das hat ihm einen höllischen Spaß bereitet. Auch die erfundene Biografie des Schriftstellers John James Todd wurde von vielen als echt angesehen. So überzeugend klangen die falschen Fakten, die stets mit realen Ereignissen so verschränkt waren, dass sie eben echt wirkten. Natürlich ist sich der Schriftsteller durchaus der beschränkten Wirkung von Literatur bewusst, allerdings setzt er ein großes Aber hinzu.
There's a famous quote by the English poet W.H. Auden. He said, "Poetry makes nothing happen."
Es gibt von dem englischen Dichter W.H. Auden ein berühmtes Zitat. Dichtung bewirkt gar nichts. Und ich denke, das trifft zu. Literatur bewirkt nichts. Ich denke, die Meinungen der Leute ändern sich durch das, was sie im Alltag um sich herum erleben. Was an Literatur interessant ist, dass sie manchmal ein Verständnis dieser Ereignisse erreichen kann, das sich von dem unterscheidet, was man in der Zeitung oder im Geschichtsbuch liest. Ein Roman, eine fiktive Geschichte, hat etwas Unmittelbares. Das kommt der Wirklichkeit paradoxerweise näher. Weil wir nicht durch dokumentarische Fakten behindert sind, können wir unsere Intuition nutzen, unsere Fantasie, um eine Wahrheit zu finden, die beredter ist als die Wahrheit, die Journalisten und Historiker uns erzählen.
Truths, so-called, that historians and journalists report to us.
Und damit kommen wir wieder zu Lysander Reef zurück, den halt in Wien nicht nur die erfundene Therapie, sondern auch sehr konkret die junge Künstlerin Hattie. Er beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit der Engländerin. Die ist allerdings bereits mit einem Maler liiert, in dem man unschwer Gustav Klimt wiedererkennen kann. Doch die Liebesgeschichte endet ziemlich abrupt und überraschend. Als Hattys Malerfreund von ihrem neuen Liebhaber erfährt, dreht er durch und bedroht die junge Frau so massiv, dass sie sich in die Lüge flüchtet, Lysander habe sie vergewaltigt. Der wird daraufhin verhaftet. Ihm drohen mehrere Jahre Gefängnis. Da tauchen bei ihm in der Zelle zwei britische Diplomaten auf, die ihm letztlich zur abenteuerlichen Flucht aus Wien verhelfen. Dafür allerdings steht er fortan in der Schuld der britischen Regierung, und zwar nicht nur moralisch, sondern auch monetär. Immerhin hat die Botschaft eine hohe Kaution für ihn bezahlt und seine Flucht finanziert. Man kann sich denken, dass das Folgen haben wird. Doch vorerst kann Lysander nach London zurückkehren und auch zu seiner dortigen Freundin, einer Schauspielerin. Die alte Beziehung scheitert allerdings trotz wiedergewonnener sexueller Leistungsfähigkeit, weil der Protagonist Hattie einfach nicht vergessen kann.
Hattie is really a symbol of the unpredictable and the random.
Hattie ist ein Symbol für das Unvorhersehbare und das Zufällige von Beziehungen. Sie ist sehr attraktiv, aber sie ist auch sehr gefährlich. Im Englischen nennen wir das verrückt, schlecht und gefährlich kennenzulernen. Und genau so jemand ist Hattie. Der Kopf sagt einem, nähere dich ihr nicht. Aber das Herz sagt einem, ich will sie, ich will sie. So eine Art von Liebesaffäre ist das. Er ist von ihr völlig hingerissen, kann ihr nicht widerstehen. In gewisser Weise befreit sie ihn, aber sie ist auch sein Ruin. Ihre Rolle ist, wenn Sie so wollen, die einer diabolischen Kraft, die jedermanns Leben erobern kann und es auf den Kopf stellt.
Das Liebesdrama, die Amour Fou, das ist ein uraltes, für einen Schriftsteller jedoch stets faszinierendes Thema.
My own study of history is that, you know, human beings are essentially the same.
Bei der Beschäftigung mit meiner eigenen Vergangenheit habe ich festgestellt, dass die Menschen im Prinzip die gleichen bleiben. die gleichen Wünsche, die gleichen Bedürfnisse, selbst die gleichen Neurosen haben, um das moderne Wort dafür zu benutzen. Wenn man sich die privaten Briefe, die privaten Tagebücher anschaut, die die Menschen im 17. oder 18. Jahrhundert geschrieben haben, dann klingen die so wie wir. Sie haben die gleichen Probleme. Wenn Sie sich nur die sexuelle Geschichte bestimmter Leute anschauen, in Wien zum Beispiel, die Liebesgeschichte zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka ist ja ganz und gar modern in ihrer Intensität, in ihrer Leidenschaft, in ihrer Perversität. Mir scheint es so, als habe sich nichts geändert.
So, nothing has changed, it seems to me.
Auch wenn Lysander seiner Wiener Geliebten und der österreichischen Justiz entkommt, so wird Hetty in seinem Leben, das heißt im Roman, noch mehrfach auftauchen und ihn jedes Mal schwer verunsichern. Sie verfolgt ihn bis in seine Träume. Vorerst allerdings führt er, nach London zurückgekehrt, wieder das mehr oder weniger sorgenfreie Leben eines Schauspielers, bis 1914 der Erste Weltkrieg ausbricht. Als sich Lysander freiwillig zur Armee meldet, klopft der britische Staat an, erinnert ihn an seine Schulden. Natürlich kann er das Geld nicht zurückzahlen, also bietet man ihm einen Deal an. Seine Schulden werden gelöscht, wenn er sich verpflichtet, einen Geheimdienstjob im Ausland zu übernehmen. Abenteuerlustig akzeptiert der Schauspieler das Angebot und schlüpft in die Rolle eines Schweizer Bahnangestellten, um einen Verräter in Genf zu überführen. Der steckt den Deutschen offenkundig britische Truppenbewegungspläne. Da man aber den Code nicht kennt, weiß man nicht, was genau übermittelt wird. Lysander soll dem Boten der Deutschen die geheime Verschlüsselung entlocken. Zur Glaubwürdigkeit der Rolle gehört allerdings, dass Lysander zuvor als Unteroffizier an die Front in Frankreich geht und dann bei einem Einsatz als vermisst gemeldet wird. Eine ausgesprochen dramatische Episode. Danach kann er unter neuem Namen und neuer Identität in der Schweiz wieder auftauchen. Und damit verlässt William Boyd das Romangenre psychologischer Selbsterkundung und verzweifelter Amour-Fou und wechselt zur Gattung des Abenteuer- und Spionage-Thrillers. Die fasziniert ihn seit langem.
People are mysterious. Other people are mysterious. The only person you really know is yourself.
Menschen sind geheimnisvoll. Die einzige Person, die man wirklich kennt, ist man selbst. Selbst bei Mitgliedern der eigenen Familie, denen man nahesteht, die man liebt, ist ihr gesamtes Leben ein Geheimnis, gehört nur ihnen, außer sie beschließen, es einem zu enthüllen. All diese Sachen werden vom Spionageroman in Anspruch genommen. Für einen ernsthaften Schriftsteller ist das deswegen ein sehr attraktives Genre, weil man Themen wie Doppelzüngigkeit, Verrat, das versteckte Ich aufgreifen kann. All solche Sachen sind im Spionageroman eine Selbstverständlichkeit.
Außerdem erlaubt dieses Genre eine stete Steigerung der Spannung. Boyds Roman nimmt denn auch mit der Flucht aus Wien an Tempo zu, lässt die Spannung wellenartig immer wieder zu neuen Höhepunkten ansteigen. Dazu gehört zweifelsohne auch das Treffen mit dem Verräter in Genf. Da sich der mit Geld nicht überzeugen lässt, das Geheimnis der Verschlüsselung preiszugeben, greift Lysander zu härteren Methoden. Das hat fatale Folgen. Er muss fliehen. Auf dem Genfer See kommt es zu einem Treffen mit jener britischen Geheimdienstmitarbeiterin, die ihn vor Ort betreut hat.
Madame Duchesne stellte sich zu ihm, sodass er ihr Profil bewundern konnte. Sie wandte sich Lysander zu. Welcher Schlüsseltext liegt dem Code zugrunde? Hat Glockner Ihnen den Text gegeben? Nein, ich habe ihn im Kopf. Glockner hat mir das Prinzip erläutert. Es ist ganz simpel. Welcher Text ist es nun? Das sollte ich Ihnen wohl besser nicht verraten. Massinger wird es bestimmt wissen wollen. Ich sage es ihm, wenn wir uns sehen. Mir wollen Sie es aber nicht sagen. Was in den Briefen steht, ist äußerst heikel. Sie vertrauen mir nicht, sagte sie mit unergründlicher Miene. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Wenn Sie das gesehen haben, vertrauen Sie mir vielleicht eher. Sie führte in die Treppe hinab durch eine Tür und dann noch ein paar Stufen nach unten. Das Stampfen und Drehen der Dampfmaschinen wurde lauter, als sie durch ein Schott auf das nächste Deck hinunterstiegen. »Wo gehen wir hin?« Lysander sprach nun lauter. »Ich habe eine kleine Kabine gebucht, hier unten.« Als sie um die Ecke bogen, standen sie vor einer Tür mit dem Schild »Défense d'entrée«. »Einen Moment«, rief sie und wühlte in ihrer Handtasche. Dann holte sie ihren kleinen Revolver mit dem kurzen Lauf hervor und richtete ihn auf Lysander. Was soll das? Nein!« brüllte er vollkommen entgeistert. Reflexartig hob er die linke Hand, ein vergeblicher Versuch, sich zu schützen. Der erste Schuss verfehlte sein Ziel und traf ihn im linken Oberschenkel. Die schiere Wucht ließ ihn schwanken, obwohl er nichts spürte. Der zweite, unmittelbar danach abgefeuerte Schuss brach durch seine erhobene Handfläche. Er spürte den Einschlag, als die Kugel seine linke Schulter traf. Es war wie ein Fausthieb, der ihn zur Seite kippen ließ, sodass der dritte Schuss ihm in die Brust knallte.
Pure Thriller-Atmosphäre. Natürlich überlebt Lysander, sonst wäre der Roman ja auch abrupt zu Ende gegangen. Schwer verwundet kehrt er in die Heimat zurück. Kaum wieder auf den Beinen, nimmt ihn der Staat erneut in die Pflicht, appelliert diesmal an sein Verantwortungsgefühl, seinen Patriotismus. Jetzt geht es darum, die undichte Stelle im britischen Verteidigungsministerium aufzuspüren. Und wieder muss sich Lysander tarnen, als jemand ausgeben, der er nicht ist.
Ich bin sehr an der Psychologie der Schauspielerei interessiert. Spione sind in gewissem Sinne Schauspieler. Ein Spion wechselt seine Identität. Und je besser er das tut, ein desto erfolgreicherer Spion wird er sein. Wenn also ein Schauspieler wie Lysander ein Spion wird, dann ist der dafür vielleicht besser gerüstet. Denn er ist es gewohnt, seine Identität zu wechseln. In London verkörpert er im Theater jedes Jahr 10 oder 15 verschiedene Figuren. Was er explizit tut, das tun wir die ganze Zeit stillschweigend, habe ich den Eindruck. Wir Schauspielern, alle ständig. Wir ändern unversehens unsere Identität nach dem Ort, an dem wir uns befinden und entsprechend der Person, mit der wir reden und dem Thema, um das es geht. In unserer Psyche gibt es etwas, was sehr beweglich ist, plötzlichen Veränderungen unterliegt. Diese Art von Schauspielerei, von Identitätswechsel, dient möglicherweise unserem Selbstschutz oder der Selbstdarstellung. Wir machen das alle. Vielleicht machen wir es unbewusst, aber in gewissem Sinne entwerfen wir für die Außenwelt eine Vorstellung von uns und ändern sie, je nach den Verhältnissen, in denen wir uns gerade befinden. Changing that projection.
Depending on the circumstances we find ourselves in. Wenn man bei William Boyd ein großes Thema ausmachen möchte, das sich eigentlich durch all seine Romane zieht, dann ist es eben diese Frage der Identität. Bei seinem vorletzten Roman Ordinary Thunderstorms, einfache Gewitter, spielt er mit ihr in Form eines Kriminalromans. Als Adam, ein junger Klimatologe, in einem Restaurant eine Mappe mit wichtigen Unterlagen eines ihm unbekannten Chemikers findet und sie ihm zurückbringt, stößt er durch Zufall auf einen Mord. Er fasst unbedacht die Mordwaffe, ein Messer an und hinterlässt auch sonst überall Spuren. Die Polizei zu rufen, scheint da keine kluge Idee. Man wird ihn für den Mörder halten. Adam stürzt panikartig aus der Tür und damit beginnt ein neues Leben. William Boyd spielt von nun an mit allen Elementen des typischen Kriminalromans. Wir haben einen Mord, einen Unschuldigen, der als Mörder gejagt wird und versucht, seine Unschuld zu beweisen, einen Mörder, der den einzigen Zeugen seiner Tat umbringen möchte, einen Toten, der ein Geheimnis mit ins Grab nimmt, eine Verschwörung mächtiger Kräfte. Doch William Boyd ist eben kein Krimiautor und so entfaltet er vor uns ein überraschendes Szenario. Adam taucht im wahrsten Sinne des Wortes unter, denn er baut sich auf einem kleinen, nicht einsehbaren Stück Brachland mitten in London eine provisorische Schlafstadt, lässt sich Bart und Haare wachsen. Niemand nimmt ihn in der Schar der namenlosen Obdachlosen auf Londons Straßen mehr wahr. Ein Phänomen unserer allseits vernetzten Zeit. Ohne Handy, Kreditkarte, E-Mail-Adresse, Pass verschwindet man vom Bildschirm öffentlicher Wahrnehmung. Adam allerdings gibt nicht auf. Er beginnt ein neues Leben, eine neue Identität aufzubauen, steigt vom Bettler bis zum Krankenpfleger auf. Es ist erstaunlich, welche Möglichkeiten eine anonyme Großstadt für Identitätswechsel bietet. Adam nutzt sie geschickt, um dem mysteriösen Mord auf die Spur zu kommen. Bereits in diesem Roman geht es William Boyd um die alte Frage, die jetzt wieder in Form eines Spionagedramas auftaucht, Verstellung und Täuschung.
I ask myself this question, why, what's so appealing about the genre?
Ich habe mich selbst gefragt, was mich an dem Genre der Spionage so anzieht. Meine Antwort lautet, es ist irgendwie die perfekte Arena, um Aspekte des menschlichen Wesens zu erkunden, die wir alle kennen. Wir alle lügen, geben vor, jemand anderes zu sein. Der Spion, für den solches Verhalten quasi seine zweite Natur ist, ist in gewissem Sinne eine perfekte Metapher für den Menschen. Ich denke, dass genau deswegen in der englischen Literatur viele unserer ernsthaften Schriftsteller irgendwann einmal Spionageromane geschrieben haben. Von Joseph Conrad über Graham Greene bis Ian McEwan, John Banville und ich auch. Wir alle haben Romane geschrieben, die, auch wenn sie keine Genre-Romane sind, die Welt der Spionage aufgegriffen und genutzt haben, um Aspekte unseres menschlichen Lebens zu erkunden.
Use it to explore aspects of our human lives.
In der Tat hat sich William Boyd nicht das erste Mal des Spionage-Genre bedient. Bereits in seinem 2005 erschienenen Roman Any Human Heart, eines Menschenherz, arbeitet sein Held vorübergehend als Spion. Und 2007 erzählte er in seinem Roman Restless, Ruhelos, die Geschichte der Engländerin Sally Jill Martin, die 1976 ihrer verblüfften Tochter enthüllt, dass sie während des Zweiten Weltkriegs für den britischen Geheimdienst gearbeitet hat. Nach der Revolution 1917 mit ihren Eltern aus der Sowjetunion geflohen, auf Irrwegen schließlich in Paris gelandet, wird sie dort 1939 angeworben und nach dem Überfall Hitlers auf die Benelux-Staaten nach New York versetzt. Als Mitglied der British Security Coordination, einer Sondertruppe des britischen Geheimdienstes, füttert sie zusammen mit einer kleinen Schar anderer Agenten die amerikanischen Medien mit falschen Meldungen über Deutschland. Ein abenteuerlicher Job, immerhin sind die Amerikaner offiziell Freunde der Briten und doch eine historische Tatsache.
It's absolutely true and it's a story that's been hidden for decades.
Es ist absolut wahr und es ist eine Geschichte, die jahrzehntelang versteckt worden ist. Alles, was im Roman im Hintergrund geschieht, ist vollkommen authentisch. Es gab 1940-41 eine riesige Operation des britischen Geheimdienstes in den USA. Man versuchte, die Amerikaner und ihre Regierung davon zu überzeugen, sich dem Krieg in Europa anzuschließen. 80% der Amerikaner wollten 1941 nicht mitmachen. Sie waren heftige Gegner einer Intervention, sehr neutral eingestellt. Und so autorisierte Churchill die Bildung dieses Büros in New York im Rockefeller Center, das offiziell als Verbindungsbüro zum amerikanischen Geheimdienst diente, aber tatsächlich eine riesige Organisation zur Manipulation von Nachrichten und Medien wurde, sehr erfolgreich. Man fand Zugang zu allen amerikanischen Zeitungen, Radiosendern, plante nach Belieben pro-britische Geschichten, anti-isolationistische Geschichten. Ich denke, kein Land war jemals in der Lage, die Meldungen in einem anderen Land so erfolgreich zu manipulieren, wie das dem britischen Geheimdienst 1941 in den USA gelang.
Ganz nebenbei enthüllt William Boyd also eine für die britische Regierung ausgesprochen peinliche Episode aus dem Zweiten Weltkrieg, über die bis jetzt Stillschweigen herrschte. Nur einige Historiker kannten sie. Der Schriftsteller stieß bei seinen Recherchen auf den planmäßigen Betrug der Verbündeten. Es war natürlich kein Zufall, dass sich Boyd auf diese Geschichte stürzte, wie er mir außerhalb des Interviews erzählte.
Wir wissen, dass uns die Regierungen manipulieren, wenn sie uns nur die Nachrichten präsentieren, die wir hören sollen. Aber die ganzen Ereignisse 2003 um die Invasion des Iraks herum hat komplett und radikal die Art und Weise geändert, wie Briten und Amerikaner ihren Regierungen zuhören. Sie glauben ihnen nicht mehr, weil sie uns 2003 ganz offensichtlich angelogen haben. Sie haben Meldungen über Massenvernichtungswaffen manipuliert, Begründungen erfunden, um in den Krieg zu ziehen, die, wie wir heute wissen, vollkommen falsch waren, eindeutige Lügen. Wir sind deswegen heute sehr argwöhnisch.
Es ist typisch Boydscher Stil, aktuelle politische Ereignisse nur indirekt zu kommentieren, quasi durch eine Parabel. Er hat sich nie als politischer Schriftsteller verstanden, war aber stets an Zeitgeschichte interessiert und wie sie sich auf jene auswirkt, die zufällig in sie hineingeraten.
You can be caught up in history in a significant way, or history, if you like, or political upheavals can pass you by.
Die Geschichte kann einen vollkommen gefangen nehmen oder an einem vorbeilaufen oder einen kaum berühren. Manchmal ist der große politische Moment weniger wichtig als das, was man zum Frühstück isst. Wenn ich mir mein eigenes Leben anschaue, wo ich während bestimmter historischer Ereignisse war oder welche Leute ich kenne, die von dramatischen historischen Ereignissen betroffen waren, getötet oder exekutiert wurden, dann habe ich eher den Eindruck, jedes individuelle Leben verläuft nach einem bestimmten Kurs. Manchmal ignorieren öffentliche Ereignisse oder die Geschichte Geschichte den Menschen total.
Course and sometimes it's buffeted, knocked sideways by history, and sometimes history or public events ignore the human being completely. So again, it comes back to this question of.
Es kommt immer wieder auf die Frage zurück. Haben Sie Glück oder Pech? Sie kennen diesen alten chinesischen Fluch, mögen Sie in interessanten Zeiten leben. Es gibt einen interessanten zweiten Fluch, der dazugehört. Mögest du die Aufmerksamkeit wichtiger Leute erregen? Das scheinen sehr banale, langweilige Statements zu sein. Aber der Subtext ist sehr, sehr relevant. Und das hängt davon ab, wo man sich zu einer bestimmten Zeit befindet und was man gerade tut. Wenn Sie heute in Damaskus leben, dann klopft die Geschichte an Ihre Tür. Hier in München ist es nur ein sonniger Nachmittag.
Beating on your door. Here in Munich is a sunny afternoon.
Und damit kommen wir zu Lysander zurück, der es sich nicht ausgesucht hat, in die Zeit des Ersten Weltkriegs quasi hineingeboren zu werden. Das verdankt er William Boyd, der mit seiner Geschichte aber nicht nur über Spione und Identitätswechsel reden wollte, sondern auch noch ein zweites britisches Trauma aufgegriffen hat, das die englische Literatur prägt, die Figur des Verräters. Davon gibt es in der jüngeren Geschichte mehr als genug und bis heute hat sich die Gesellschaft von dem Schock nicht ganz erholt, dass einige führende Intellektuelle, sogar hohe Geheimdienstmitarbeiter wie Kim Philby, die Nation an die Russen verraten haben. Es ist also alles andere als ein Zufall, dass auch Boyd, sein Verräter, mit all diesen Ingredienzien ausgestattet hat.
I feel that all these upper-class traitors.
Ich habe den Eindruck, dass all diese Verräter aus der Oberschicht nicht wirklich an die Überlegenheit des kommunistischen Weges geglaubt haben. Also muss man sich fragen, warum haben sie dann ihr Land verraten? Und ich habe das Gefühl, also meine Theorie lautet, dass sie ihr Land hassten. Wenn man wirklich zum Innersten des Establishments gehört und sieht, wie korrupt und dekadent es ist, dann hat man manchmal die Neigung, es zu zerstören, das eigene Nest zu beschmutzen. Mein Verräter gehört zu dieser sozialen Klasse und empfindet genau diese Verachtung für das, was als das Beste und Strahlendste des Landes angesehen wird. Das Gefühl für die Korruption im Herzen des Establishments weckt den Wunsch, es zu zerstören oder zu attackieren.
Destroy or attack that establishment, I think.
Der Abgrund an Verrat, auf den Lysander stößt, reicht tief bis in die eigene Familie, denn der Verräter hatte eine Liaison mit seiner inzwischen verstorbenen Mutter. Nun wäre William Boyd ein schlechter Schriftsteller, wenn es ihm im letzten Teil des Buches nur noch um den Plot ginge, die Entlarvung des Verräters und dessen Bestrafung. Was er zeigen möchte, ist weit mehr. In jenen Jahren, in denen der Roman spielt, beginnt die Moderne. Alle Sicherheiten schwinden, historische Ereignisse prägen und verändern persönliche Biografien dramatisch.
Well, I think the major sub-theme, the theme underlying the novel.
Das wichtigste Thema, das unterhalb des Romangeschehens verhandelt wird, ist die Veränderung der Welt zwischen 1914 und 1918. Vor dem Ersten Weltkrieg waren wir noch im 19. Jahrhundert, dem viktorianischen Jahrhundert. Nach dem Krieg sind wir in gewisser Weise modern geworden, argwöhnischer. Die sozialen Verhältnisse brachen zusammen. Wir folgen nicht mehr blindlings Befehlen. Und Freud und der Freudianismus sind sehr wichtig. Wie sehr Freud als Denker auch diskreditiert wird, es besteht keinerlei Zweifel, dass er die Art und Weise geändert hat, wie wir Menschen uns selbst sehen. Wir sind alle Freudianer, egal ob es uns gefällt oder nicht.
Human beings thought about ourselves. We are all Freudians now, whether we like it or not.
So wird Boyds unfreiwilliger Held, der Schauspieler Lysander Reeve, zum Prototypen des modernen Menschen. In ihm verdichten sich all dessen Eigenschaften.
If you like, the big thesis of the novel is that.
Der Roman zeigt die Verwandlung eines Mannes, der modern wird. Und was es bedeutet, modern zu werden. Meine Argumentation, die hinter der Erzählung steckt, lautet, dass es bedeutet, argwöhnisch zu werden, misstrauisch, unsicher, vorsichtig, Risiken abgeneigt. Der Roman beginnt 1913 in Wien in breitem Sonnenschein, leuchtender Klarheit und endet in London 1915 in einer regnerischen, nebligen, dunklen Nacht voller Schatten und Unsicherheiten und Zweifel. Und die Reise, die Lysander absolviert, entspricht dem. Sie beginnt im Zustand der Sicherheit und endet in einem Zustand der Verunsicherung, den ich für die moderne Beschaffenheit halte.
Which I believe is the modern condition.
Soweit der englische Autor William Boyd über Spione, Identitätswechsel und seinen Roman Eine große Zeit, der übersetzt von Patricia Klobuschitzky im Berlin Verlag erschienen ist. Das war eine Sendung von Johannes Kaiser, die Sie jederzeit nachhören können auf deris2.ch. Sprecher war Erwin Schastock.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter deris2.ch.